Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 5: SOS Rettungswesen, die Systemkrise.
Wir sind heute hier in Bonn, genauer gesagt im schönen Bad Godesberg. Hier treffe ich Herrn Professor Dr. Udo Di Fabio, den langjährigen Richter an Deutschlands höchstem Gericht, im Bundesverfassungsgericht. Hier an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität lehren Sie. Man kennt Sie von vielen öffentlichen Auftritten als gesuchten Kommentator des Rechts, als Berater von hochrangigen Politikerinnen und Politikern und natürlich von den öffentlich übertragenen Urteilsfindungen aus Karlsruhe. Wie sind Sie eigentlich nach Bonn gekommen?
Nach Bonn bin ich ursprünglich als wissenschaftlicher Assistent, also in meiner akademischen Ausbildung, gekommen und dann durch einen Ruf auf den Lehrstuhl meines akademischen Lehrers wieder zurückgekommen. Eine Zeit lang war ich parallel in Karlsruhe als Richter tätig und als Professor in Bonn. Und das sind sozusagen meine akademischen Wurzeln.
Das ist sehr bescheiden gesagt, aber wir wissen natürlich alle, was Sie geleistet haben, was Sie leisten. Wir haben uns vor kurzem erst gesehen beim Auftritt vor der Bundespressekonferenz meiner alten Wirkungsstätte. Es war auch für mich ganz besonders, da wieder hin zurückzukehren. Einmal ohne diesen Druck, den man sonst da verspürt. Aber der Anlass war ein sehr, sehr spannender, sehr interessanter. Sie haben ein Gutachten vorgestellt, das Sie angeregt durch die Björn Steiger Stiftung erstellt haben. Dieses Gutachten hat den Titel Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Neuordnung der deutschen Notfallrettung. Worum geht es dabei?
Ja, man könnte meinen, warum bedarf es einer Neuordnung? Wenn wir 112 wählen, dann kommt doch regelmäßig ein Rettungswagen. Dann werden wir notfallmedizinisch versorgt und transportiert. Aber die Björn Steiger Stiftung, die dieses Feld beobachtet und viele, viele Kontakte hier pflegt, geht davon aus, dass wir inzwischen uns in einer Systemkrise befinden. Und das bedeutet, die Leistungen sind regional unterschiedlich, zwar durchaus hier und da und in vielen Flächen noch auf einem hohen Niveau, aber der Abstand zwischen den Regionen, manchmal sogar zwischen Gemeinden oder Ortsteilen, nimmt ab und wir registrieren eine Überbeanspruchung und auch eine fehlende Kompatibilität. Technische Ausrüstungen, medizinische Qualifikationen sind so unterschiedlich und das Gesamtsystem ist im Grunde genommen etwas aus der Zeit gefallen, weil es nicht hinreichend integriert ist mit der medizinischen Krankenhausversorgung. Wir erleben ein Stück weit, dass an sich gute Infrastrukturen, die gut auf den Weg gebracht sind und die engagiert von den Rettungskräften, den Rettungssanitätern, den Notfallmedizinern betrieben werden, dass sie dennoch in eine Strukturkrise geraten. Wir sind halt eine alternde Gesellschaft und man muss auch sagen, die Bundesrepublik hat sich lange Zeit darauf verlassen, dass ihre Infrastruktur gut funktioniert. Und sie hat auch gut funktioniert. Aber wir registrieren zunehmend und nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern auch im Gesundheitswesen, dass es tiefgreifende strukturelle Mängel gibt. Und da ist das Rettungswesen ein Bereich. Und ich habe mich der Frage gewidmet, welche verfassungsrechtlichen Vorgaben es eigentlich gibt, wenn man zu einer Reform, zu einer Neuordnung kommen will. Denn das Grundproblem liegt darin, dass wir hier zwischen Bund und Ländern eine geteilte Verantwortung haben, Finanzierung über die Krankenversicherung eher beim Bund, die Notfallversorgung eher als Gefahrenabwehr bei den Ländern. Deshalb ist hier das Verfassungsrecht gefragt, was kann der Bund eigentlich tun? Was müssen die Länder tun, wenn man etwa an Schutzpflichten denkt?
Ja, was kann wer tun, um das Ganze zu modernisieren? Denn viele Länder beanspruchen ja tatsächlich diejenigen zu sein, die die Hoheit haben, gerade in diesem Bereich, dem Rettungswesen, und lassen sich nur sehr ungern da hineinreden, hineinfunken, zur Modernisierung anregen von Bundesstelle. Da haben Sie aber einen Weg gefunden, wie es tatsächlich dann auch klappen könnte.
Ja, das Rettungswesen ist traditionell Länderangelegenheit. Und es gibt auch im Grundgesetz keine Norm, die den Bund zur Gesetzgebung ermächtigen würde in diesem Bereich und schon gar nicht ihm die Verwaltungskompetenz zuweist.
Ja, im Gegenteil.
Eine Bundesrettung wird es nicht geben. Ja. Da müsste man das Grundgesetz ändern. Niemand plant so etwas. Also, im Vollzug ist es auf jeden Fall eine Ländersache, aber auch was die Gesetzgebung angeht. Und dann fragt man sich, was hat der Bund denn überhaupt hier mit dem Rettungswesen zu tun? In manchen Bereichen muss man sich ja damit abfinden, dass es eben den Ländern zugewiesen ist. Schulen sind keine Bundesangelegenheit. Auch die Universitäten sind keine Bundesangelegenheit. Hier stoßen wir auf eine Besonderheit. Die Besonderheit liegt nämlich darin, dass die Grundidee, warum die Länder zuständig sind, darin liegt, dass die Länder mit der Unfallrettung etwa oder mit dem Notarzteinsatz ein Stück Gefahrenabwehr wahrnehmen. Das ist, beim Verkehrsunfall liegt das auf der Hand, dass das eine Gefahr im öffentlichen Raum ist, die beseitigt werden muss, und dafür sind die Länder zuständig. Und wenn man aber genauer hinschaut, dann sieht man, dass heute rund 90% des Gesamtaufwandes für das Rettungswesen, also für den Krankentransport und auch für die Erstbehandlung vor Ort, durch die gesetzliche Krankenversicherung erstattet wird. Das führt zu einer Bundeskompetenz, denn für die gesetzliche Krankenversicherung ist der Bund zuständig. Er ist für die Sozialversicherung mit seiner Gesetzgebung zuständig. Und wenn die Kosten von den Krankenkassen übernommen werden, dann steht der Bund auch in der Verantwortung, dass aus gleichen Beiträgen auch gleiche Leistungsansprüche resultieren. Und wenn jetzt die Lage wie ein Flickenteppich heterogen im Lande ist und in manchen Gebieten die Rettungsversorgung nicht mehr funktioniert oder vielleicht auch in Zukunft nicht mehr funktioniert, dann steht der Bund in einer Verpflichtung für gleiche Leistungsbedingungen über das System der Krankenversicherung und über seine Gesetzgebung im Sozialgesetzbuch für eine Veränderung zu sorgen. Und dafür hat er Mittel.
Das ist die Pflicht eines effektiven und gleichheitsgerechten Schutzes von Leben und Gesundheit der Bürger, auf den Sie hingewiesen haben. Warum ist es so wichtig, dass der Bund sich hier einbringen kann?
Ja, es geht einerseits darum, auf dem Gebiet einer Sozialversicherung, hier der Krankenversicherung, einen gleichmäßigen Leistungsstandard zu sichern. Aber es besteht auch eine Pflicht für Bund und Länder, die Bürger hier sozusagen nicht allein zu lassen. Denn wir können das Rettungswesen schwerlich privatisieren. Das würde ein völlig anderes System voraussetzen. Und wenn der Staat eine gesetzliche Krankenversicherung einführt und wenn er ein Rettungssystem unterhält, dann muss er das auch leistungsgerecht machen, weil er sonst Standards unterschreitet, die unmittelbar Menschenleben gefährden. Die Björn-Steiger-Stiftung geht davon aus, dass bereits heute in Deutschland durch Systemmängel Menschen sterben. Ich will nicht gleich so pathetisch sagen, es sterben Tausende. Ich habe die statistischen Grundlagen dafür nicht zur Hand, die empirischen Grundlagen. Aber dass Menschen sterben, wenn das Rettungswesen nicht ein bestimmtes Leistungsniveau erreicht, was international üblich ist, das ist unbestritten. Und damit besteht auch eine grundrechtliche Schutzpflicht für Bund und Länder, das System leistungsfähig zu halten und gegebenenfalls zu reformieren.
Auch weil diese, Parameterveränderung, so haben Sie es genannt, zulasten der Qualität gehen und diese Qualitätsunterschiede ja den Anspruch verletzen, insbesondere der Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung auf gleiche Leistung. Und darüber oder dafür hat der Bund über seine Sozialversicherung ja eine Garantenstellung übernommen. Und daraus lässt sich ableiten, dass auch der Bund eine gewisse Zuständigkeit beanspruchen kann, hier eben sich einzubringen und tatsächlich auch an einer Verbesserung aktiv mitzuwirken.
Genau. Der Bund kann nicht den Ländern mit einem Bundesgesetz vorschreiben, wie sie ihr Rettungswesen organisieren. Also diese Gesetzgebungskompetenz besitzt der Bund nicht. Der Bund kann aber über die Sozialversicherung sehr wohl die entscheidenden Leistungsanforderungen, Leistungsparameter definieren, nämlich die Voraussetzungen, unter denen er in einer bestimmten Höhe Transportleistungen oder medizinische Versorgungsleistung im Rettungswesen über die Krankenkassen finanziert. Und damit hat er über die Erstattung von Leistungen auch die Möglichkeit, gleichmäßige Leistungsanforderungen zu definieren. Das hat er bislang so nicht getan, sondern nur sehr beschränkt, weil man offensichtlich auf Bundesebene auch politisch den Widerstand der Länder fürchtete und auch zweifelhaft war, inwieweit der Bund hier eine steuernde Gesetzgebungskompetenz auf dem Mandat der Sozialversicherung besitzt. Und genau hier ermuntert im Grunde genommen mein Gutachten den Bund, hier mehr zu tun. Und das Bundeskabinett hat ja diese Anregung bereits aufgegriffen. Es ist ein entsprechendes Gesetz im Gesetzgebungsverfahren.
Das noch im Zuge des parlamentarischen Verfahrens ergänzt oder dann etwas neu gestaltet werden soll. Es gibt weiterhin natürlich diejenigen, die sagen, das reicht noch nicht aus, um das Rettungswesen, das ja diese Mängel hat, die Sie beschrieben haben oder die wir alle auch festgestellt haben, grundlegend zu reformieren, zu verbessern aufgrund der vielen Ungleichheiten, die mittlerweile im Laufe der Jahrzehnte entstanden sind. Also da muss noch mehr passieren. Haben Sie Verständnis für diejenigen, die sagen, ja, da muss noch mehr passieren?
Ja, und man sollte sich auch nicht der Illusion hingeben, dass der Bund allein über die Formulierung besserer Leistungsparameter in der gesetzlichen Krankenversicherung das Problem sozusagen steuern und in den Griff bekommen kann. Letztlich ist die Organisation vor Ort, die personelle Auswahl, die zur Verfügungstellung sachlicher Mittel, also die Transportfahrzeuge, die technische Ausrüstung dieser Fahrzeuge, das bleibt Ländersache. Das bedeutet, der Bund darf das nicht gegen die Länder machen, soll nicht anfangen, die Länder jetzt zu disziplinieren und die Bundespeitsche schwingen, sondern was wir benötigen, ist die Einsicht, dass die Schutzverantwortung letztlich für die Gesundheit von uns allen, die Gesundheit der Patienten, der Bürger, dass das bei Bund und Ländern liegt. Was wir benötigen für eine Reform, wäre eine Kraftanstrengung von Bund und Ländern. Also der Bund müsste möglicherweise die Finanzierungsbedingungen sichern oder sogar verbessern. Dann ahnen wir sofort, wo das Problem liegt. Kann die Krankenkassenbeiträge nicht erhöhen. Das will das politisch nicht. Und auf der anderen Seite haben wir auch Strukturmängel im Gesundheitssystem an vielen anderen Stellen. Also keine beneidenswerte Lage, wenn es um die Finanzierung geht. Gleichzeitig müssen aber die Länder auch die Bereitschaft haben, in ihren Ländern die Kompatibilität herzustellen, die technische und personelle Kompatibilität herzustellen und untereinander. Und dazu benötigt man im Grunde genommen, das klingt jetzt schwerfällig und langwierig, aber ein Instrument, wie wir das im Schulsystem bei der Kultusministerkonferenz haben. Das heißt, wir brauchen einen kooperativen Föderalismus auf der horizontalen Ebene. Das heißt, die Länder untereinander müssen sich über ein besseres Rettungswesen verständigen. Und sie müssen auch dabei internationale Erkenntnisse berücksichtigen, was man alles heute technisch machen kann. Da sind manchmal Länder, die von uns die Strukturen des Rettungswesens in den 80er Jahren kopiert haben oder übernommen haben, wie Österreich, inzwischen schon ein ganzes Stück weiter.
Ich war gerade beispielsweise auf Mallorca und habe dort mit einem Arzt gesprochen, der da sehr viele Mandanten oder Kunden oder Patienten hat, Patienten betreut, Patientinnen und Patienten. Der war allerdings 7 Jahre, bevor er nach Mallorca ausgewandert ist, leitender Arzt im Notfalldienst, also Rettungsarzt, leitender Rettungsarzt, und hat einen sehr genauen Blick auf die Strukturen auch, die in Spanien, auf Mallorca, aber auch in Spanien grundsätzlich existieren, und sagt, dort ist man ähnlich wie Österreich, Sie haben es erwähnt, viel, viel weiter, was die Abfrage angeht, die Zuordnung von tatsächlichen Rettungskräften an das vermeintliche Opfer. Also es ist viel standardisierter, viel detaillierter, als es bei uns der Fall ist. Und das hat natürlich Folgen für die fachgerechte Zuordnung von Rettungskräften auf diejenigen, die den Rettungsdienst in Anspruch nehmen. Und da fragt man sich doch auch ein bisschen, zumindest von außen betrachtet, ist dieses Prinzip des Föderalismus, was wir ja hochhalten, was uns heilig ist, was in wesentlichen Dingen Schule, Rettungswesen wirksam ist, im internationalen Vergleich überhaupt noch so standesgemäß oder so angebracht, dass wir sagen können, wir müssen für ewig daran festhalten, diese Strukturen auch zu bewahren, weil im Zuge der Grundgesetzgebung uns das wichtig war aus Gründen eben.
Also das ist ein Argument, das man sehr häufig hören kann, und zwar nicht nur was das Rettungswesen angeht, sondern im Grunde genommen bei nahezu allen problematischen politischen Feldern.
Der Föderalismus ist ja auch etwas, was dazu
passt, ja. Krankenhäuser, Schulen, ja. Überall kann man den Föderalismus als Hemmschuh ins Schaufenster stellen. Wenn man aber genauer hinschaut, dann sieht man, Österreich ist auch ein Föderalstaat.
Richtig, Kärnten, all anderen.
Die Schweiz ist ganz stark föderalisiert. Spanien ist auch kein Zentralstaat. Die USA sind stärker föderalisiert als die Bundesrepublik. Ist es der Föderalismus, der entgegensteht, oder ist es etwas anderes? Ich habe den Eindruck, dass Deutschland über Jahrzehnte lang in einer gewissen Mentalität der Überheblichkeit befangen war. Und das ist viel wichtiger. Das ist auch eine deutsche Marotte, wenn politisch Fehlentscheidungen getroffen werden, nach Verfassungsstrukturänderungen zu rufen und eine Föderalismusreform zu machen. Das bindet Kräfte, beschäftigt uns ein paar Jahre lang, während das politische Problem mit der Mentalität zusammenhängt. Wir haben uns in Deutschland immer für großartig gehalten und waren überzeugt, das läuft alles. Autobahnbrücken waren bei uns toll gebaut, und dann müssen die offensichtlich auch nicht mal erneuert oder gepflegt werden. Wir haben von der Substanz gelebt, in fast allen Infrastrukturbereichen. Also wenn man das durchmustern würde, hätten wir keine Zeit, das alles aufzuzählen. Und die neue Politik muss sein, dass wir letztlich einen Sanierungsplan für Deutschland entwickeln. Und da wird man die Kräfte im Föderalismus mobilisieren. Und wer glaubt, das machen wir alles mit Zentralregelungen, der ist, glaube ich, in einer Traumwelt befangen. Denn wenn der Bund die Schulen übernimmt, ich glaube nicht, dass es dann besser wird. Der Bund hat schon die Verantwortung für die Deutsche Bahn und für das Schienennetz. Ist er denn da irgendwie führend? Hat er das Schienennetz so ausgebaut, wie wir uns das vorstellen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Glauben an den Föderalismus noch nicht verloren. Aber ich neige manchmal zur Verzweiflung, wenn ich diese politische Mentalität beobachte, die nicht erkannt hat, dass wir vor dringenden Strukturreformen stehen und unsere Prioritäten auf diese Probleme hin neu definieren müssen.
Ja, spannend, denn diese Überheblichkeit, die Sie ansprechen, die hatte ich auch, als ich mit diesem Arzt sprach, der mir berichtet hat von dem spanischen Rettungswesen und wie modern das ist und wie digital das ist und dass überall im Land 5G vorhanden ist und die Glasfaser ebenso. Und da dachte ich mal, Moment mal, und vor allen Dingen, als er über das Rettungswesen sprach, dachte ich, die sind ja viel weiter als wir. Und in meinem Kopf war noch dieses Bild vom, ja, selbst diesem entwickelten europäischen Land Spanien, das aber in diesen Fragen natürlich hinter uns sein müsste. Und ich habe letztens aus Zufall jemanden aus Bulgarien kennengelernt, der auch sprach über die digitalen Zustände in seinem Land, die mir weiter schienen als bei uns, zumindest in der öffentlichen Verwaltung. Und auch da hatte ich dieses Gefühl. Und wahrscheinlich ist es wirklich so, dass wir glauben immer noch, wir seien hier unangreifbar, während die Welt von China und anderen Staaten, wollen wir gar nicht reden, da an uns vorbeizieht. Und da wünscht man sich so ein Erweckungsmoment, der auch die Politik auf jeder Ebene erreicht.
Zumal es noch eine weitere deutsche Mentalität gibt. Wir neigen zu Pendelschlägen.
Was meinen Sie damit?
Wir kommen von der Überheblichkeit gerne gleich in eine Untergangsstimmung.
Ja, da bin ich jetzt.
Der mittlere Bereich des Pragmatismus, des zupackenden Pragmatismus, der ist manchmal unterentwickelt. Und deshalb besteht auch, sagen wir mal, für das Ansehen der Demokratie da eine bestimmte Gefahr. Denn viele Menschen, die noch vor 10 Jahren fanden, dass Deutschland der Benchmark der Welt ist, die sagen jetzt, dass alles den Bach runtergeht im Land. Und das ist natürlich auch nicht richtig und kann zu einer Entmutigungshaltung beitragen, sodass wir unsere Ressourcen nicht mobilisieren, um etwas zu verbessern. Ich bin sicher, wenn wir klug mit dem Sanieren beginnen und die ersten Erfolge sich zeigen, dass dann auch wieder Stimmung wechselt. Aber im Augenblick besteht wirklich die Gefahr, dass wir auf kurzem Wege von dieser Selbstgewissheit, dass ja alles bestens in Deutschland ist und der Rest der Welt von uns lernen kann, dass wir jetzt ins Gegenteil verfallen. Und das wäre genauso gefährlich. Also wir brauchen einen Sanierungspragmatismus. Wir müssen die Probleme anpacken. Und das Rettungswesen ist eben ein Beispiel dafür. Das ist dann relativ kleiner Bereich, jetzt wenn man die Gesundheitsversorgung etwa insgesamt nimmt, aber es könnte auch ein Präzedenzfall eben dafür werden, was gelingen kann, wenn man international lernt, wenn man Technik einsetzt, wenn man das Leitstellensystem reformiert, so dass wir die tatsächlich ja schrumpfenden Ressourcen einem steigenden Bedarf anpassen können. Das wird nicht ewig in allen Bereichen gehen, aber gerade das fordert eine intelligente Steuerungstechnik.
Herr Professor Di Fabio, Sie sind ja ein politikerfahrenster Mensch. Sie beraten auch sehr namhafte Politiker. Sie werden dort gerne auch gehört. Ihr Rat wird geschätzt. Und wie bringt man denn diese Erkenntnis den handelnden Politikern so nahe, dass sie auch den Mut haben zu sagen, okay, das machen wir genauso?
Ja, ich würde meine Rolle da nicht überschätzen, aber mein Eindruck bei Politikergesprächen ist der, dass unsere Spitzenpolitiker die Probleme sehr wohl kennen. Also die manchmal so populistisch gepflegte Vorstellung, die sitzen da im Raumschiff Berlin und kriegen überhaupt nicht mit,
aber dann ist es
was
ja
im Land passiert.
Noch schlimmer, wenn sie es da nicht umsetzen.
Das Umsetzen ist manchmal schwierig. Wir haben uns nun mal eine sehr komplexe Rechtsordnung, ein europäisches Mehrebenensystem geschaffen. Und da gibt es viele gute Gründe, das auch beizubehalten, weil es sehr nützlich ist. Aber es macht Politik auch unglaublich schwer. Und wir dürfen eins nicht vergessen. In einer Demokratie sind diejenigen, die wählen, schon ein bedeutender Faktor. Im Verfassungsrecht reden wir von Volkssouveränität. Und das ist nicht nur ein leeres Wort. Die Frage ist, würde denn ein Sanierungspolitiker, der uns ein paar Wahrheiten sagt, würde der denn auch gewählt werden?
Ich habe mal mit einem zusammengearbeitet, der hieß Gerhard Schröder und der hat zumindest das Wohl des Landes über sein eigenes politisches Schicksal gestellt. Der hat den Mut gehabt, die Agenda 2010 auf den Weg zu bringen, was Deutschland ja 10 Jahre wirtschaftlichen Aufschwung gebracht hat.
Die Agenda 2010 war ein solches, ich würde mal sagen, Reformvorhaben, das aber auch gezeigt hat, wie stark das von den Wählerinnen und Wählern dann im Land abhängt, ob sie es diskutieren oder nicht. In den 50er Jahren war Konrad Adenauer mit der Westbindung, mit der mit der Errichtung der Bundeswehr, Ludwig Erhard mit der sozialen Marktwirtschaft. Das waren viel mutigere Projekte im Grunde genommen als die Agenda-Politik, die ja nur eine Korrekturpolitik war. Das ist aber von der Bevölkerung gutiert worden. Da hat man an der Wahlurne 1957 der CDU, CSU sogar die absolute Mehrheit gegeben, einmalig und heute wie eine ferne Erinnerung. Wir müssen als Bürger uns auch an die eigene Nase fassen. Wir leben ja schließlich nicht in einer Autokratie, wo der Autokrat die alleinige Verantwortung dann hat, sondern wir sind auch dabei. Es muss also mit anderen Worten auch eine Sanierungsstimmung und nicht nur eine Proteststimmung entstehen. Wenn wir anfangen, populistische Parteien von links und rechts immer stärker zu machen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir unsere beträchtlichen Ressourcen als eine der reichen Nationen der Welt sinnvoll so einsetzen, dass wir unsere Gemeinwohlziele auch wirklich erreichen können.
Ein Punkt, um in diese Stimmung eben nicht zu kommen, sind natürlich auch die Algorithmen in den sozialen Medien. Denn wenn ich mich einmal interessiere für Untergang und Untergangsstimmung, wird mir, und das ist ja kein Witz, ich habe selber erlebt, immer mehr an Untergangsstimmung vermittelt, reingespült, ganz extrem auf TikTok, aber auch auf anderen sozialen Netzwerken wie YouTube und anderen auch. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich auch ein bisschen befreien aus dem, was uns da täglich da ins Hirn gespült wird, denn sonst kommen wir aus dieser Spirale ja gar nicht mehr hinaus.
Das ist in der Tat so. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die der digitalen Verwandlung der Welt nun jede negative Entwicklung anlasten.
Ich auch nicht.
Man hat manchmal so den Eindruck, dass dann jede Diagnose bei der digitalen Verwandlung endet. Aber andererseits, der öffentliche Meinungsraum ist für eine Demokratie das Lebenselixier. Das Grundgesetz spricht ja davon, dass die Parteien an der politischen Willensbildung mitwirken. Und diese Willensbildung, die braucht ja einen Raum. Und dieser Raum, das war bislang, bis vor 20 Jahren war das die Presse, freie Presse und der Rundfunk. Das waren die entscheidenden Medien, Printmedien und der Rundfunk. Durch das Netz sind diese Wege nicht verschwunden, aber sie sind doch in ihrer Dominanz verdrängt worden. Und das Netz ist dezentral und es fragmentiert sich über die Effekte, die Sie gerade technisch beschrieben haben, durch Algorithmen, die letztlich die bestehenden Interessen verstärken und vertiefen, in manchen Fällen radikalisieren können. Und so erleben wir das, was man so landläufig als Blasenbildung bezeichnet, kann man natürlich auch bei Eliten beobachten, die Fragmentierung der eigenen Informationskanäle, der eigenen Informationszugänge, die ist dramatisch. Und wenn man sich anschaut, wie sich das in Demokratien, in großen Demokratien entwickeln kann, in den USA, in England, aber immer stärker auch bei uns, dann spürt man, dass das die Demokratien existenziell gefährden kann. Also ich könnte mir aber auch da pragmatisch wiederum vorstellen, dass man diese Algorithmenbildung durch öffentliche Regulation in den Griff bekommt. Die Europäische Union könnte sehr wohl die Präferierung von bestimmten Inhalten, das wird ja zum Teil bei Suchmaschinen wird das ja bereits in Angriff genommen, hier überwiegend zur Wettbewerbskontrolle, aber das könnte man auch politisch ohne Inhalte jetzt natürlich in den Blick zu nehmen, könnte man das auch tatsächlich verändern.
Spannender Gedanke. In den letzten Jahren erleben wir eine zunehmende Politisierung der höchsten deutschen Gerichte. War immer politisch, aber es gibt ja immer mehr Entscheidungen, die dort an die Gerichte herangetragen werden, auch zum Teil entschieden werden. Vor allen Dingen auch, wenn es mit der Befassung doch eher allgemeiner gesellschaftlicher Themen geht, wie etwa dem Umweltschutz. Gut oder schlecht?
Als ich Ende der 90er Jahre Richter des Bundesverfassungsgerichts wurde, fühlte ich mich zwar ausgezeichnet und geehrt, in eine so wichtige Position berufen zu werden. Andererseits hatte ich aber Sorge, dass ich jetzt in eine politische Arena gelange, in die ich nicht hinein wollte. Und zu meiner großen und angenehmen Überraschung habe ich festgestellt, dass das Bundesverfassungsgericht wie ein Gericht arbeitet und nicht wie ein politisches Verfassungsorgan. dass ein Gericht mit politischen Sachfragen beschäftigt ist, wie das Bundesverfassungsgericht, das macht es noch nicht zu einem politischen Organ.
Wobei, wenn wir uns angucken, wofür Sie alles mit zuständig waren, Tornado-Einsatz in Afghanistan, Vertrag von Lissabon, Griechenland-Hilfe, Euro-Rettungsschirm, das sind ja durchaus sehr politische Themen.
Das sind die politischen Themen. Aber dadurch wird das Gericht noch nicht zu einem politischen Akteur.
Richtig.
Im Ergebnis schon. Aber es kommt darauf an, was das Gericht im Inneren tut und nach welchen methodischen und verfahrensrechtlichen Vorgaben es operiert.
Sie meinen, methodisch agiert es oder hat es damals mit der, ja, wie soll man sagen, juristischen Brille agiert und rein nach der Rechtslehre?
Es gibt in der US-amerikanischen Diskussion gibt es eigentlich zwei Leitbegriffe, wie Höchstgerichte agieren können, wenn sie es mit politischen Sachfragen zu tun haben. Wenn ich sage, sie sollen einfach nur das Gesetz auslegen, dann ist das naiv. Das muss man natürlich tun, die Aussage ist richtig. Aber es gibt im US-amerikanischen Recht die Vorstellung, dass Richter sich zurückhalten. Dann spricht man von judicial self-restraint, also kluge Zurücknahme. Es gibt aber auch inzwischen den judicial activism. Und nach meiner Beobachtung steigt die Neigung vieler Gerichte, ob das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist, ob das das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe oder der US Supreme Court ist, die Neigung vieler Gerichte, politisch etwas zu tun und etwas voranzubringen. Etwas voranzubringen, das ist nicht die Aufgabe von Gerichten. Das sieht das Grundgesetz bei den Parlamenten aufgehoben. Letztlich, wir haben darüber gesprochen, bei der Bevölkerung. Wir sollen die Impulse geben bei der politischen Willensbildung. Nicht die Gerichte. Die Gerichte kontrollieren Entscheidungen, Gesetzesentscheidungen, exekutive Entscheidungen am Maßstab der Verfassung. Dabei sind sie zur Zurückhaltung im Grunde genommen aufgerufen. Wenn die Klimaschutzgesetzgebung in Karlsruhe gemacht würde, dann wäre das, glaube ich, eine Verengung, eine juristische Verengung des politischen Raumes, der am Ende des Tages nicht nur das Ansehen der Gerichte gefährden könnte, sondern auch die Funktionsfähigkeit von Demokratien gefährden könnte. Deshalb.
Warum?
Weil dann der Eindruck entsteht, dass die Politiker, die gewählt werden, die Politikerinnen, die in ihren Wahlkreisen Rede und Antwort stehen müssen, die müssten ja dann sagen, ja, wir können nicht anders. Weil das Bundesverfassungsgericht, der EuGH, der EGMR, die haben uns das so vorgegeben. Ja, warum wähle ich denn dann noch, wenn das so ist? Und kann dann nicht eine Stimmung entstehen, dass man das ganze System auf den Prüfstand stellt? Und dann ist man bei einer Gefährdung der Demokratie.
Solche Tendenzen gibt es ja. Und was ist Ihr Rat? Wie können wir uns davor schützen?
Was Richterinnen und Richter angeht, sie müssten sich zur Zurückhaltung ermahnen. Denn wenn man ein Staatsziel, wie zum Beispiel den Klimaschutz oder auch den Gesundheitsschutz, wenn man das sehr stark betont in der Entscheidung, dann gerät manchmal aus dem Blick, dass es noch eine ganze Reihe von anderen Staatszielen gibt. Und wenn ich die alle aufzählen würde, was es alles für Gemeinwohlbelange mit Verfassungsrang gibt, dann würde man schnell sehen, das kann kein Gericht im Einzelfall entscheiden, sondern das ist eine Gestaltungsentscheidung, eine konzeptionelle Entscheidung. Die wird mit einer Regierungserklärung deutlich gemacht. Die wird in der Haushaltsdebatte deutlich gemacht. Das ist eine genuin politische Entscheidung. Sie kann nur in Parlamenten getroffen werden und nicht in Gerichten. Die Gerichte können nur im Einzelfall korrigierend eingreifen. Sie können Grenzüberschreitungen korrigieren, aber sie können nicht Politik ersetzen. Und das ist manchmal, wir sind ja in Deutschland sehr rechtsgläubig. Traditionell.
Ja.
Manchmal eine Gefahr in Deutschland, dass wir der richterlichen Entscheidung mehr Weisheit zutrauen als dem diskursiven politischen Prozess. Und das funktioniert so nicht. Die Richter sind kluge Leute, aber sie sind nicht weiser als Parlamente.
Viel wird ja debattiert über ein mögliches Verbot der AfD. Was meinen Sie dazu?
Die AfD ist eine Partei, die sich seit ihrer Gründung zunehmend radikalisiert hat. Das ist etwas, was nicht typisch ist. Eine Partei, die an der Wahlurne Erfolge erzielt, hat sich bislang nach unserer historischen Erfahrung eher gemäßigt und nicht
radikal. Die Grünen beispielsweise.
Ja, also in der Weimarer Republik war das anders. Ja. Also NSDAP und KPD haben sich in der Tat radikalisiert. Und insofern ist das ein sehr beunruhigendes Zeichen. Die AfD scheint sich bislang zu radikalisieren und bewegt sich nicht zur Mitte. Man hat nicht den Eindruck, dass sie mit den Verbindungen ins rechtsextreme Milieu zu brechen gedenkt. Wenn das sich fortsetzt, dann kann sein, dass genügend Material da ist, um zu sagen, das ist eine aggressiv-kämpferische Haltung gegenüber unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist letztlich eine Tatsachenfrage. Politisch muss auch die Frage gestellt werden, ob es opportun ist, einen solchen Antrag zu stellen. Zurzeit würde ich sagen, die Zeit ist noch nicht reif. Das ist aber vielleicht auch meiner mangelnden Informationen geschuldet, was in der Partei eigentlich vor sich geht. Wenn die Partei ernsthaft gefährlich wird, wird man an das Verbot denken müssen. Das Grundgesetz wollte eine wehrhafte Demokratie verankern. Aber die Vorstellung mit einem Verbot, mit dem scharfen Schwert des Verbots, dieses Ungeheuer sozusagen aus der Welt zu schaffen, sollte uns nicht zu der Illusion verleiten, danach hätten wir Ruhe. Denn die Bereitschaft zur Radikalisierung der Gesellschaft, die Fragmentierung, über die wir gesprochen haben, die ist damit nicht aus der Welt. Und eine Nachfolgepartei ist schnell gegründet, die nicht wie eine Nachfolgepartei aussieht, aber gleichwohl dieselben, sagen wir mal, gefährlichen Tendenzen aufweist. Insofern finde ich persönlich, dass sowas wie das BSW auch nicht viel besser ist. Wenn ich Frau Weidel und Frau Wagner nebeneinander sehe, dann kommt mir die eine nur wie die elegantere Ausführung der anderen vor. Also, wenn wir die AfD verbieten, wer sagt uns, dass nicht eine rechtspopulistische Partei morgen wieder neu, mit neuen Figuren, mit neuen Gesichtern entsteht, die womöglich noch erfolgreicher ist? Also, das Problem, das dem zugrunde liegt, ist nicht allein mit Rechtsinstrumenten zu lösen.
Letzte Frage dazu. Wie denn?
Wir müssen den langen Weg gehen. Und der lange Weg ist die Veränderung der politischen Kultur. Die vielen Quellen für Populismus und für Radikalismus, die sind ja in den Köpfen. Wir haben über das Netz gesprochen, über das Internet, über neue Informationszugänge und, seien wir ehrlich, über neue Desinformationszugänge. Wir haben auch im Grunde genommen einen Kommunikationsraum, der weit entfernt ist von solchen Vorstellungen wie bei Jürgen Habermas vom herrschaftsfreien Diskurs, von Rationalität. Wir erleben, dass Hass, Ressentiments, im Grunde genommen eine immer stärkere wertrationale Aufladung des Politischen, selbst bei den seriösen Kräften, stattfindet. Das heißt, es werden überall vermehrt Glaubenskämpfe ausgetragen, anstatt über Sachfragen zu diskutieren. Ich möchte gerne darüber diskutieren, wie schaffen wir es, klimaneutral zu werden, ohne unsere Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und Europa einzubüßen. Und ich möchte, wenn ich auf Wettbewerbsfähigkeit insistiere, nicht als Klimaleugner bezeichnet werden, sondern es geht mir um die richtigen Wege. Aber wenn man diese Bühnen kennt, diese öffentlichen Bühnen und die Mechanismen beobachtet, dann merkt man, wie verkantet da vieles ist und wie vieles im Glaubenskriegergewand und nicht mehr mit dem politischen Pragmatismus diskutiert wird, der den Demokratien gut ansteht.
Ja, und wie sehr ich auch angegriffen werde, wenn ich einfach tatsächlich Wahrheiten ausspreche. Wenn ich jetzt sage, ein E-Auto hat nicht die gleiche Reichweite wie ein Benziner und ich frage mich, ob dieses Fahrzeug aufgrund der seltenen Erden, die es braucht zur Herstellung, irgendwelcherweise umweltgerechter ist als ein Dieselwagen, der vielleicht 5 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, wenn überhaupt, dann werde ich ja schon zumindest auf X oder Twitter, wie es früher hieß, gesteinigt. Und ich weiß das. Deswegen bin ich natürlich nicht so klar in meinen Äußerungen, auch wenn dieser Diskurs mal gut wäre, es sei denn, ich vertrete radikalere Äußerung, dann kann es mir auch egal sein, weil dann habe ich die radikalere Truppe hinter mir und das ist natürlich
und
ein
Grund. Deshalb hat der Populismus viele Eltern. Er hat auch dort Eltern, wo man in der politischen Mitte der Gesellschaft im Grunde genommen bestimmte Meinungsäußerungen schnell nach rechts durchreicht. Dann kriegt man gesagt, das sind doch AfD-Positionen. Wenn man sagt, ach, eine Familie mit 3 Kindern wäre doch was Gutes, dann wird sofort gesagt, das ist eine AfD-Position. Also schweige ich zu diesem Thema. Wenn ich finde, dass Migration stärker kontrolliert werden muss, dann heißt das, ach ja, wir wollen Grenzen, wo auf Menschen geschossen wird, und man wird nach rechts durchgereicht. Der Effekt einer solchen politischen Technik, Herrschaftstechnik, ist, dass die Ränder immer stärker werden und die Mitte verstummt. Das ist, glaube ich, unser Grundproblem. Und wenn ich von Mitte rede, dann meine ich jetzt nicht nur CDU oder FDP, sondern ich meine auch die klassische SPD, ich meine auch den überwiegenden Teil der Grünen. Die politische Mitte ist für mich sehr breit und würde gemäßigte rechte und linke Positionen beide natürlich enthalten. Aber wenn wir in dieser Mitte das, was ohne Fundamentalkritik und ohne auf die Person zielende Kritik zu sagen möglich ist, wenn wir das verengen, dann machen wir die Ränder stark. Und insofern sieht man, es sind nicht nur die Algorithmen, sondern es sind auch bestimmte Kommunikationsstrategien, um bestimmte politische Vorstellungen durchzusetzen und den anderen dabei, sagen wir mal, aus der Mitte zu entfernen. Mit anderen Worten, wir müssen die Mitte wieder breiter machen. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, wo wir eine Meinung als Delegitimierung der Demokratie oder als Klimaleugnung, wir kennen das auch von der Corona-Leugnung, ne, diese Leugner-Metaphern. Auch in der Corona-Pandemie konnte man ja sehen, ich war da ganz auf Regierungslinie, aber man konnte sehen, dass jeder, der auch nur leichte Kritik an dieser Regierungslinie äußerte, sofort in das Lager von Querdenker und Corona-Leugner aussortiert wurde. Und diese Mechanismen, die müssen wir viel kritischer beobachten und denen müssen wir auch entgegentreten.
Herr Professor Di Fabio, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
Danke. Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.